Ringside, der Sky NHL Podcast mit Olivier Zwartjes und Patrick Köppchen.
Endlich sind wieder zwei Wochen rum. Wir dürfen wieder über Eishockey und die NHL reden. Hallo zur nächsten Episode von Ringside. Hallo natürlich euch da draußen und hallo natürlich Köppi.
Ja, hallo Olli, grüße dich und natürlich an alle Zuhörer ein herzliches Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Ringside und heute mit einem ganz speziellen Gast.
Mit einem ganz speziellen Gast, der seine Karriere bei den Jungadlern Mannheim begonnen hat, spielte sich dort dann auch ziemlich schnell in den Stammkader der ersten Mannschaft und krönte seine Zeit bei den Adlern mit dem deutschen Meistertitel 2015. Danach der Wechsel zu den Red Bulls München. Und dort schaffte er drei weitere Titel in Serie und ist damit erst der zweite Spieler der DEL-Geschichte mit vier deutschen Meistertiteln in Serie. 2018 holte er aber nicht nur den deutschen Meistertitel mit München, sondern auch die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Südkorea. Er erzielte dabei ein bis heute unvergessenes Tor. 2022 dann der Wechsel zu den Eisbären Berlin und seit dieser Zeit ist er auch Teil unseres Expertenteams bei Sky. 2023 hat er dann im Sommer sein Karriereende bekannt gegeben und geht jetzt ganz neue Wege. Wir freuen uns und begrüßen Frankie Mauer. Maui, schön, dass du mit dabei bist heute.
Hey, danke euch für die nette Bekanntgabe meinerseits. Ja,
ja, was hast du anderes erwartet von uns?
Ja, sag mal. Top vorbereitet, die Jungs.
Ja. Selbstverständlich, Frankie. Frankie, von mir auch nochmal ein herzliches Willkommen und ja, schön, dass du die Zeit nimmst. Und wie Olli jetzt gerade schon so sagte, gehst jetzt ganz andere Wege. Für mich kam es tatsächlich fast sogar ein bisschen überraschend, dass du, weil du bist ja immer noch jung, drahtig, flink und quicklebendig, dass du deine Karriere dann beendet hast. Was treibst du denn jetzt? Was hat dich dazu bewogen, dann doch noch in der Blüte deines Lebens dann doch aufzuhören und andere Wege zu gehen?
Ja, ich meine, 35 ist ja immer noch unfassbar jung, ja. Das wissen wir alle.
Absolut. Aber,
absolut. Und das war einfach so, ab einem gewissen Zeitpunkt, weißt du ja selbst, da fängt man an, ins Grübeln zu kommen. Und bei mir war es dann auch quasi durch meine Familie, ja, meine älteste Tochter, die wird jetzt 7. Da ging es dann auch um die Schule. Ich habe noch zwei andere Töchter, also drei Töchter habe ich in Summe. Und wir hatten in der Nähe von Heidelberg uns schon quasi was gekauft und wollten uns auch niederlassen. Und dann war irgendwie klar, dass die Zeit in Berlin endet. Und dann war das einfach so eine Familienentscheidung, dass wir sagen, komm, wir gehen nach Hause, ermöglichen den Kindern da einen guten Start. Und dadurch, dass ich ja auch schon die Möglichkeit hatte, nahtlos in einem Job zu arbeiten, war das dann die Entscheidung, wo ich gesagt habe, okay, und dann soll es wohl so sein, ja. Rein von der Fitness her, glaube ich, hätte ich schon noch ein, zwei Jährchen dranhängen können. Aber manchmal fallen die Würfel einfach anders. Und wie sagt man so schön, ich habe da die Karten so genommen, wie sie einfach lagen. Ja. Und bin jetzt Spielerberater bei einer europäischen Spieleragentur, die nennt sich Four Sports und habe jetzt da angefangen zu arbeiten im September.
Jetzt haben wir... du bitte.
Nee, ich wollte nur sagen, also in erster Linie, toll auf jeden Fall. Das ist ja, das wissen auch wir, wissen das, dass ist ja nicht immer jedem gegönnt, gleich nach dem Karriereende zu wissen, wo man hin soll, was man machen soll. Da haben ja doch einige immer ihre Schwierigkeiten, aber umso schöner zu hören, dass du da gleich ja was gefunden hast. Und ob es dir Spaß macht, werden wir gleich noch hören. was gefunden hast und eine Familienentscheidung für die Zukunft ist natürlich immer was, was jeder versteht. Und ich glaube, Berlin wird es dann am Ende des Tages auch verstanden haben. Und alle Sportfans da draußen, alle Eishockey-Fans werden es dir auch gönnen, dass du in den wohlverdienten Ruhestand dann gegangen bist.
Ja, und es ist für uns eine ganz, ganz spannende Geschichte. Du hast es gerade gesagt, Four Sports Team. Du hast einen ganz, ganz berühmten Chef, den eigentlich jeder, der sich mit der NHL beschäftigt, auch kennt, diesen Namen. Und für Köppi und mich war es auch in der Vorbereitung so ein bisschen schwierig hier. Normalerweise haben wir natürlich mit der NHL einige Themen, die man besprechen kann, wo wir auch drin sind. Aber das ist natürlich so ein Bereich, in dem wir uns selber gar nicht so auskennen. Und wir hoffen, dass wir dann genau die Fragen stellen, die auch die Zuhörer draußen stellen wollen. Also du kannst uns vielleicht mal mitnehmen. Four Sports Team. Den Namen darfst du einfach selber erwähnen. Dein oberster Chef, wie viel hast du tatsächlich mit ihm zu tun?
Also tatsächlicherweise ist es so, also mein sag ich mal, meine Chefs sind eigentlich zwei Schweden und ein Schweizer, ja, das sind die Chefs, die eigentlichen Chefs, das ist der Daniel Giger, der Micke Johansson und der Johann Finström, ja, denen gehört dieses Ganze und der Peter Forsberg, der ist Teilhaber, ja, der ist jetzt im operativen Geschäft gar nicht beteiligt, aber der guckt immer mal so, was passiert, ja, wenn ich mal im Office in Zug war, da ist es der Hauptsitz und in Röckle in Schweden, da ist er auch quasi zu Hause, ja, da hat er so ein kleines Fernsehstudio, wo er ab und zu dann quasi für schwedisches Fernsehen was aufnimmt. Ist ein sehr, sehr entspannter Zeitgenosse. Habe ihn näher kennenlernen dürfen bei unserer Weihnachtsfeier in Stockholm im Rahmen der Global Series. Waren wir dort eingeladen. Ja, da ein Weintasting mit ihm gehabt und einfach mit ihm auch feiern gewesen. Also so ein bisschen auch auf entspannter Ebene kennengelernt. Super, super entspannter Typ. Natürlich eine Legende, ja, und lustigerweise auch so mein Kindheitsidol, ja, also ich habe ein Trikot von ihm zu Hause, das ist natürlich ein wahnsinniger Reiz, ja, so jemanden, ja, mal so direkt kennenlernen zu können, das ist ja nicht jedem vergönnt, und dass er jetzt quasi da mit im Boot sitzt bei dem Ganzen, das ist natürlich auf persönlicher Ebene ultra spannend, auch wenn er jetzt in einem operativen Geschäft so jetzt direkt nicht teilnimmt, ja, sondern er ist eher Teilhaber der Firma, sagen wir es mal so.
Okay, das hört sich doch aber super spannend an und diesen Stockholmer Ausflug, den kann ich mir schon recht gut vorstellen zu den Global Series. Da war sicherlich einiges los. Ja, dann Frankie, dann nimm uns doch mal mit, wie so dein Alltag jetzt ausschaut. Also du sagst es gerade, Spieleagentur, also ihr habt selber Spiele dann oder erklär mal selber, wie dein Tag aussieht, mit wie du da gerade agierst.
Ich meine, du kennst es ja selber, ne, als Aktiver, aber da bist du eher auf der anderen Seite. Ne? Ich lerne das jetzt quasi hinter den Kulissen kennen, was man da so macht. In erster Linie betreust du natürlich die Jungs, die bei dir unter Vertrag stehen. Ne? Bist ja auch manchmal Seelsorger. Es gibt ja Jungs, die brauchen auch den Input von außen. Ne? Es gibt Jungs, die brauchen das überhaupt nicht. Ansonsten bist du recht flexibel in deiner Gestaltung. Ja? Also ich arbeite viel von zu Hause aus, bin aber flexibel, wenn ich irgendwo hin muss. Dann fährst du da eben hin oder buch meine Reisen fürs Wochenende, ja, zu DL-Spielen, zu Nachwuchsspielen, wo ich schaue, ob wir Nachwuchstalente finden mit Potenzial für die DL oder mehr. Wir haben eine Videoanalyse-Plattform, wie die ganzen Vereine auch. Da kann ich mir alle möglichen Spieler anschauen, kann die quasi über die recherchieren. Wenn ich jemanden interessant finde, dann versuche ich mir Meinungen einzuholen von Leuten, die ich kenne und denen ich vertraue, ob derjenige ja, ob sie meine Einschätzung teilen, ob das ein guter Charakter ist. Dann versucht man sich hinzuarbeiten, ob derjenige auch zu uns passt. Gerade bei Nachwuchsspielern ist das aber natürlich schwierig, weil die oft, ja, 15, 16, 17, da passiert noch viel, privat, ja, als auch im Sportlichen. Da dauert das immer so ein bisschen länger, bis man da auf den grünen Zweig kommt. Aber ansonsten, klar, verhandeln wir Verträge für die Jungs, gucken, dass alles passt, dass alles funktioniert. Wie gesagt, wenn jemand mal Streicheleinheiten braucht, kriegt er die auch von uns. Aber wenn jemand auch mal wirklich die Peitsche braucht, dann sind wir da auch ehrlich und kerzengerade und sagen auch mal die Sachen, die unbequem sind, die man aber auch hören muss, wenn man Profi ist. Ja, einfach so, man versucht das so ein bisschen, sag ich mal, falkenhaft, ja, so von oben zu beobachten und ein bisschen zu steuern. Und ist schon sehr, sehr vielschichtig und macht aber auch einen Riesenspaß.
Mich würde natürlich jetzt interessieren, wie du dir die Spieler, die Vereine aussuchst, wo du deine Reisen hinplanst, aber davor vielleicht noch eine ganz andere Frage. Wie bist du denn dazu gekommen, dass du gesagt hast, nach dem Ende meiner aktiven Karriere gehe ich diesen Weg über eine Spieleragentur, dass ich Scout werde? Warst du selber, du hast es gerade angesprochen, gibt Spieler, die brauchen das mehr, gibt Spieler, die brauchen das weniger. Warst du einer, der sehr viel Kontakt zu diesen Agenturen hatte und hast deshalb dieses Interesse bekommen oder wie darf man sich das vorstellen?
Du, also zum einen ist es so, die Spieler, die wir betreuen, wir versuchen immer in regelmäßigen Abständen die Jungs auch zu sehen. Ja, nicht nur am Telefon oder per WhatsApp oder per SMS, sondern auch den persönlichen Kontakt zu haben, dass die halt einfach wissen, okay, wenn es was gibt, kümmern wir uns um deren Anliegen. Ja, einfach, dass die wissen, hey, die können sich auf uns verlassen. Und dementsprechend habe ich meinen Kollegen in Deutschland, den Timo Machleit, ja, mit dem ich das zusammen koordiniere und wo wir das beide einfach gucken, dass wir die Jungs gut betreuen. Und dementsprechend planen wir die Reisen, ja. Aber wie gesagt, ich bin da völlig frei letzten Endes. Auch klar beim Thema Nachwuchsspieler, wo es ist, wo ich sage, hey, ich würde gerne den und den Spieler mir mal angucken. Dann schaue ich halt, wo die spielen und dann reise ich dementsprechend dorthin und versuche das dann alles aber auch irgendwie zu verbinden. Letztlich war das jetzt nie so meine Intention, Spieleragent zu werden. Aber das hat sich einfach so ergeben, ja, wie es oft so ist. Ich kenne den Timo schon sehr, sehr lange Und der kam mal auf mich zu und hatte mich gefragt, ob ich das mit ihm machen wollen würde. Dann hat er mich dem Chef vorgestellt, dann hat man ein Gespräch und da war die Sympathie da und der Chef war der Überzeugung, dass ich eine gute Leistung bringen kann für sie und dass ich auch sehr gut zu ihm passe. Und ja, so hat sich das dann einfach ergeben, aber auch so quasi die Denke, wie meine Firma arbeitet, das hat sich irgendwie mit mir gedeckt. Ja, also es ist eher so, wir versuchen, haben den Anspruch, sehr, sehr professionell zu arbeiten, ja, verlangen das auch von unseren Athleten, aber wir bieten dafür auch viel, ja, also auch Professionalität und auch den Anspruch der Qualität, ja, also im Zweifel wollen wir lieber ein paar Jungs weniger unter Vertrag nehmen, aber dafür mehr, hohes Potenzial und kümmern uns dann auch wirklich darum und sagen, okay, wir nehmen auch das Wertvollste, was wir haben, unsere Zeit und bringen die auch wirklich dafür auf, dass Jungs ihre Karrieren gut planen können, aber dass Jungs auch vielleicht im Nachwuchsalter die Karriere bekommen, die sie sich wünschen, ja, und wo wir halt eben dementsprechend auch das Potenzial sehen. Und ich war eher so einer, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe eigentlich mit meinem Agenten sehr wenig zu tun gehabt. Wir hatten ein sehr gutes Verhältnis, aber ich war jetzt nicht so einer, der Streichleinheiten oder so gebraucht hat, ja, sondern für mich war es eher wichtig, wenn ich wusste, es geht um Verträge, dass derjenige für mich da ist und ich wusste, der kann das bestmöglich für mich rausholen und dass ich das bekomme, was ich möchte, ja. Und das war für mich entscheidend. Aber da unterscheiden sich die Jungs, ja. Es gibt welche, die sind da immer noch so. Dann, wie gesagt, gibt es welche, die wollen mehr Kontakt, die wollen auch den Input von außen haben, den Blick von außen. Aber ich glaube, auch gerade bei den Nachwuchsspielern hat sich das gewandt, auch da ist es mehr gewollt. Habe ich zumindest so das Gefühl in den ersten Monaten, wo ich jetzt da dabei bin, dass sie mehr wollen, dass du da aktiv daran teilnimmst, an der Entwicklung. Weil bei mir persönlich war es eher so, ich habe mein Ding gemacht. Und dann hieß es ja, Mannheim würde dich gerne unterschreiben und dann habe ich das gemacht. Ja, also so war das eher bei mir, was so völlig okay war für mich. Ja, das war für mich völlig in Ordnung. Aber ich habe das Gefühl, die Zeit hat sich so ein bisschen geändert.
Ja, das wollte ich gerade sagen, ob das so ein Generationsding ist, weil ich damals tatsächlich genauso war. Es war dann halt, wenn die Verträge anstanden oder wenn ein Vertragsjahr war, dann hat man ein bisschen intensiveren Kontakt einfach mit seinem Manager gehabt. Und ansonsten war ich jetzt auch jemand, der ich höre dann immer so Geschichten von, ja, ich habe kein Powerplay gespielt, ruf mal an als Manager. Und dann habe ich mir immer gedacht, ja, was soll mein Manager denn jetzt denen da erklären, dass ich mehr Powerplay spielen soll oder mehr Eiszeit generell bekommen soll? Denke ich mir, also wie stellt man sich das vor als junger Bursche? Also arbeite einfach hart genug und irgendwann, wenn du gut genug bist, dann spielst du es. Oder wenn du nicht gut genug bist, dann wirst du es auch nicht spielen, wenn dein Manager da redet. Von daher, das finde ich immer... schwierig auf jeden Fall, wenn man solche Situationen mag, aber ich glaube, ist wahrscheinlich, wenn du eh schon ansprichst, Mauri, dann ist das so ein bisschen eine Generationsgeschichte, dass die jetzt da ein bisschen mehr geführt werden wollen oder wollen die von dir, weil du jetzt ein erfahrener Spieler bist, da einfach mehr Input von außen, wie du es früher gemacht hast oder musst du tatsächlich nur, wenn die Streicheleinheiten, Mann, mir geht's heute nicht gut, ja. Du rufst da an und sagst, Mensch, komm, das wird schon, oder also so ein bisschen Seelsorge, oder wie?
Ja, gut, ich meine, das ist ja immer relativ. Ich glaube, als Profi weißt du ja oft selber, ne, woran es hapert. Und dann brauchst du auch mal einen mahnenden Finger, ja, wo du sagst, hey, so geht's aber halt auch nicht, ja. Ich meine, du willst das und das, dann musst du aber halt auch das und das bringen. Du kennst es selber, Köppi, oder? Ich meine, das ist ein hartes Geschäft am Ende, ja. Und ich denke, das muss dann auch jeder wissen. Ich denke, es ist so ein bisschen so ein Fingerspitzengefühl zu kriegen, wer braucht was. Ja, der eine braucht ab und zu mal ein bisschen mehr Nettigkeit, der andere braucht mal ab und zu so ein bisschen, wo du sagst, okay, hier musst du einfach mal die Meinung sagen. Gerade auch bei jungen Spielern, denke ich, ist das auch wichtig, die mal zu erden, auch zur Bescheidenheit zu mahnen. Ja, weil ich glaube, auch da ist ein Generationswechsel da. Ich habe das Gefühl, junge Spieler wollen oft zu schnell zu viel. Unsere Generation war oft auch mit weniger zufrieden und war auch geduldiger. Da merkst du, dass es sich dahingehend schon geändert hat. Ich finde es gar nicht verkehrt, dass man als junger Spieler auch mehr will, ja, und auch sagt, hier komme ich und ich möchte. Ich glaube, da waren wir vielleicht früher ein bisschen zu brav. Aber das ist immer ein schmaler Grat und da muss man aufpassen. Man muss auch liefern, ja, wenn man fordert. So ist das halt einfach. Und ich glaube, in unserer Situation ist das so, dass von außen so ein bisschen zu managen, ja, jetzt ohne Druck auszuüben. Weil letztlich, ich entscheide nicht, ob jemand Powerplay spielt oder nicht. Ja, das entscheidet der Trainer und das ist auch nicht meine Aufgabe, jemanden da Powerplay-Eiszeit zu besorgen. Und das ist auch der falsche Ansatz, weil verdienen musst du es dir am Ende immer noch selbst. Ja? Aber man kann natürlich jemandem helfen, durch anderweitige Gespräche ihn da selber hinzuführen. Ja?
Absolut. Das stellt sich bei mir die Frage, ab welchem Alter fängst du denn an, Leute oder Spieler intensiver zu beobachten, bis dahin, wo du sagst, okay, da muss ich jetzt mal vor Ort sein oder beziehungsweise bei den ganz Jungen, also wie gesagt, ab welchem Alter fängt es an bei euch? Weil bei den von den ganz Jungen bekommt man ja jetzt auch nicht zwingend immer Videos zugespielt und solche Sachen, da muss man ja dann auch vor Ort sein einfach, ne?
Ja, also ich war jetzt vor einiger Zeit bei der Sichtung für die kommende U16, ja, das heißt, die Jungs sind jetzt 14, 15. Das ist einfach nur, dass man mal ein Gefühl kriegt, wo fährt jemand rum, der Potenzial hat, den man interessant findet, ja. Natürlich ist es sau schwierig, in dem Alter Sachen genau zu erkennen, weil es gibt Jungs, die sind schon in der Pubertät, es gibt Jungs, die sind es noch nicht. Dann auf einmal hast du einen 1,85 Jungen gegen einen 1,50 Kleinen, ja, der noch Verteidiger ist, der aber läuferisch gut ist. Und du sagst, okay, wo führt das alles hin? Aber trotzdem musst du so ein bisschen Gefühl haben, wer spielt wo, den du schon mal auf dem Zettel hast. Und dann arbeitest du dir sich immer weiter vor, ja. Und dann, sage ich mal, U17 ist so der Bereich, wo ich jetzt persönlich anfange, eigentlich so mit Spiele anzugucken, sprich die Jungs sind 15, 16, partiell. Gibt es auch welche, die hochspielen, die sind 14, die siehst du dann. Aber ich würde jetzt sagen, so ab 15 ist so der Moment, wo du sagst, okay, den beobachtest du jetzt und wenn du den interessant findest, dann wäre das jemand, den du eventuell unter Vertrag nimmst oder mal Kontakt aufnimmst. Aber letztlich war es, ich weiß nicht, wie es bei dir war, also bei mir war es so, ich hatte meinen mit 16, die Zeiten sind eigentlich recht gleich geblieben. Ich glaube, da hat sich nicht viel verändert. So ab 15, die Frage ist auch immer, was kann ein Berater in dem Alter für dich tun? Das ist schwierig zu beantworten. Wie schon erwähnt, mittlerweile wird ein bisschen mehr gefordert, schon im frühen Alter oft. Da kann man mit Sicherheit ein paar Weichen stellen. Einfach nur so quasi, finde ich, so Charakterbildung ist da sehr wichtig, eher ja, so spielerisch, so Kleinigkeiten mal aufzeigen oder mal helfen. Aber ich finde so Charakterbildung ganz wichtig, ja. Also gerade im jungen Alter auch schon Jungs zeigen, hart fleißig zu sein, bescheiden, was ist wichtig, ein Profi zu sein. Ich glaube, das ist sehr viel wichtiger, als jetzt immer direkt zu gucken, okay, wie stark ist der jetzt gerade auf dem Eis, sondern versuchst ja eher das Potenzial zu erkennen. Sprich, wo kann der mal hin? Aber das ist, glaube ich, so die Krux an der Nummer und in dem Alter auch teilweise sehr schwierig zu erkennen.
Du bist ja gut vernetzt. Wie läuft es dann? Kriegst du dann einen Anruf oder sprichst mit Leuten und die sagen dir, ey, schau mal in der DNL vorbei, da ist ein Superspieler bei den Jungen Adlern oder bei den Star Wars Rosenheim, den du dir anschauen sollst oder bei den Junghainen? Oder klapperst du letztendlich die Eisstadien ab und machst dir selber ein Bild von dem, was du siehst?
Also teils. Ich glaube, es ist entscheidend, dass du Meinungen hast, denen du vertrauen kannst. Und wenn du Leute mal fragst, quasi, hey, was, ne, wie ist deine Meinung, dann kriegst du ja schon immer von Haus aus ein Gefühl, ja. Und wenn sich das so ein bisschen auch mit dir deckt, wo du sagst, ja, das klingt so nach dem, was ich so dieselbe Einschätzung habe, dann kann man dem intensiver nachgehen, ja. Gibt auch Meinungen, wo du sagst, okay, den vertraust du, wenn dir jemand sagt, ah, eher abdreht, kannst ja trotzdem aber das weiterverfolgen, hast aber schon mal im Kopf, okay, da hast du jemanden, der eine Gegenmeinung hat. Also du stützt dich schon sehr auf Meinungen auch, weil du nicht immer alles wissen kannst, ja. Von daher geht's darum, einfach gut vernetzt zu sein und viel Information zu sammeln. Information ist in dem Geschäft einfach sehr wichtig, sowohl für Nachwuchskräfte als auch für die Profis.
Ja, ich finde es wahnsinnig interessant, auch den Ansatz, wie du sagst, dass man da auch viel auf Charaktereigenschaften und da unterstützend wirkt und die Jungs erdet und dann einfach den Weg aufzeigt, wie man durch harte Arbeit, was man alles erreichen kann. Also den Ansatz finde ich toll von deiner Agentur. Also ihr macht es dann schon sehr schön. Also wie du sagst, bei mir war es, glaube ich, auch mit 16. Da bin ich unter Vertrag genommen worden für ein paar Jahre und dann habe ich aber gewechselt und dann, genau, ja, habe ich da auch die Werte vermittelt bekommen. So ist das halt dann.
Ja, ja, das kommt halt auch, das kommt ja auch vor, ja. Es passt auch nicht immer, ja. Es gibt ja auch andere Berater und Agenturen, die machen auch einen guten Job, ja. Von daher, da muss jeder seinen eigenen Weg finden und nicht jeder Spieler passt auch zu einem, ja. Manchmal ist es vielleicht auch besser, wenn sich die Wege trennen, ja. So ist das einfach, ja. Aber letztlich, ja, macht schon Spaß, ist sehr vielschichtig. Und ja, man ist halt auch dem Spiel treu. Ja, aber ich finde halt so, ich habe ja auch selber mit vielen Jungs gespielt im Nachwuchs, die waren vielleicht besser als ich, ja, in einem gewissen Alter. Aber die haben es nie geschafft in die DL, ja. Aber es gibt Jungs, wo du gesagt hast, boah, der schafft es nie. Aber die waren sehr fleißig und haben eine gute Karriere gemacht. Und von daher, glaube ich, ist es schon sehr wichtig, auch was für ein Charakter bringt der jemand mit. Ist der fleißig? Will der? Man kann über Fleiß auch sehr viel wettmachen. Es gibt Jungs, die spielen unter Kindern sehr, sehr gut. Aber gegen Männer nicht, ja. Es gibt Kinder, die spielen im Nachwuchs nicht so auffällig, aber gegen Männer auf einmal sehr effizient. gesagt, das sind Sachen, die kann man nicht vorhersehen und da hat man mit Sicherheit auch eine gewisse Fehlerquote. Also richtig liegen kannst du da nie. Aber so, man versucht natürlich so ein paar Sachen einfach so auszuschließen, aber das kannst du nicht. Aber mir ist wichtig immer, dass wenn ich jetzt gerade bei jungen Spielern schaue, sag mal so, sind das gute Jungs. Ja? Passt das auch mit den Eltern? Passen die zu uns? Und da versuche ich drauf zu achten, ja.
Wie ist die Aufteilung bei dir? Du hast gesagt, ihr wollt keine riesengroße Menge an Spielern haben, sondern ihr setzt eher auf die Qualität statt Quantität. Wie teilt sich das bei dir, kann man das sagen, prozentual auf Betreuung der Spieler, die vorhanden sind und Scouting, um neue Spieler quasi in die Agentur zu holen?
Boah, das ist schwierig. Aktuell ist es ja so, dass ich natürlich dafür da bin, auch so einen Stamm an Nachwuchskräften auszubauen. Wir haben noch gar nicht so viele, weil mein Kollege, der Timo, in den letzten Jahren sehr damit beschäftigt war, den Profi-Stamm erstmal aufzubauen für Deutschland. Die Agentur gibt es schon seit 15 bis 20 Jahren, aber vornehmlich in Schweden und in der Schweiz. Jetzt in Finnland sind wir jetzt wieder dazugekommen, also da sind wir auch tätig und in Deutschland eben. Und da ist es eher so, da versuchen wir jetzt gerade so einen Stamm an Nachwuchskräften aufzubauen. Und dafür bin halt eben unter anderem auch ich da. Und deswegen bin ich aktuell mehr damit beschäftigt, im Nachwuchs mich umzuschauen, ein Gefühl dafür zu kriegen. Weil am Anfang ist das Schwierigste, ich habe ja im September angefangen, ich kam dahin und ich ehrlicherweise muss sagen, ich habe seit 20 Jahren mich nicht mehr mit Nachwuchseishockey befasst, groß, ja. Ich wusste gar nicht, wo steht der deutsche Nachwuchs, wie sieht das aus, wie ist die Ligenstruktur, wie ist das Geflecht. Ich hatte ehrlicherweise gar keine Ahnung, ja. Da brauchst du erstmal ein paar Momente, um so erstmal alles zu verstehen. Wo stehst du? Und dann arbeitest du dich immer weiter hin und verstehst immer mehr auch, ja, einfach wie die Situation ist. Und dann erarbeitest du dir einfach deinen Weg. Also von daher bin ich aktuell mehr damit befasst, als jetzt quasi mit den Profis. Ich bin da auch unterwegs, kümmere mich da auch mit. Aber aktuell macht mein Kollege, der Timo, da wesentlich mehr als ich. Und von daher ist es aktuell so aufgeteilt, aber das wird sich auch noch verschieben.
Köppi, du hast eben gesagt, du findest es interessant und wenn man dich so beobachtet, wäre mal meine Frage. Ich meine, du hast mittlerweile nach deiner aktiven Karriere eine Hutmanufaktur gegründet und du bist, das wissen wir alle, der bekannteste und vor allem erfolgreichste Eishockey-Experte im deutschen Fernsehen. Wäre das tatsächlich auch was für dich gewesen?
Ja, ich habe mich damit tatsächlich nie auseinandergesetzt und an mich ist tatsächlich auch niemand herangetreten. Also wenn ich jetzt dem Frankie so zuhöre, ich kann mir das schon vorstellen, gerade weil ich bin ja einer, der sich ein bisschen aufregt darüber, wie manche junge Burschen sich eben verhalten und inwiefern eben gefordert wird, aber dann doch nicht Leistung gebracht wird und so. Und ich finde das ganz wichtig mit gewisse Werte zu vermitteln, die einen dann eine Basis bringen, erfolgreicher. Also es ist ja dann auch, was ich jetzt in der freien Wirtschaft mitbekommen habe, diese Werte, die man im Sport, im Mannschaftssport, im Speziellen im Eishockey eben mitgenommen hat, also die ich mitgenommen, Frankie mitgenommen hat, bringen einen auch in der freien Marktwirtschaft einfach weiter, weil das ja mit Ehrlichkeit, mit harter Arbeit, offen sein. Ich glaube, da ist man dann schon ziemlich gut ausgebildet, auch für das Leben danach. Und deshalb finde ich das schön, wenn man den Leuten von Kindesbeinen eben schon diese Werte vermittelt, weil es ja dann doch immer wieder Beispiele gibt, die in ihrer Bubble da rumcruisen und dann nach dem Sport, den man als Sportler, müssen wir nicht reden, Frankie wird es bestätigen können, es wird einen schon viel hinterhergetragen und viel erleichtert und viel getan für einen, zumindest dann im Profibereich, wenn man es dann geschafft hat. Aber den Weg dahin und diese Werte beizubehalten, die finde ich schon sehr wichtig. Und deshalb, wo ich den Frankie jetzt zuhöre, könnte ich mir sowas wahrscheinlich auch ganz gut vorstellen. Aber wie gesagt, ich bin hier mit meinen Hüten in München ganz glücklich und habe da genügend zu tun. Und Olli, wir sehen uns ja auch das ein oder andere Mal am Fernseher und kommentieren.
Wir lassen dich auch nicht gehen.
Genau, also von daher, aber ich finde es toll, dass so Jungs wie Frankie diesen Weg gehen, weil Frankie, wie du gerade hier so erzählst, das ist genau das, wie ich es wahrscheinlich auch so handhaben würde und du findest da tolle Worte, also ich finde das ganz schön.
Ja, danke dir. Ich meine, du bist gut aufgehoben, du bist ja der fresheste Hutmacher, ja. Meine Frau hat ja auch einen Hut von dir, ja. Absolut glücklich damit.
Das ist schön.
Du machst es auch gut, ja.
Aber Frankie, du kennst ja beide. Also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt so Stockholm, wir haben eben drüber gesprochen, Global Series, ein Peter Forsberg optisch neben einem Patrick Köppchen. Das würde doch mit Sicherheit auch ganz gut passen, oder?
Ach, mit Sicherheit. Also ich will mir nicht anmaßen, dass ich den Peter jetzt sehr gut kenne, ja. Aber von dem einmal sehen, ist auf jeden Fall einer, der, glaube ich, sehr Wert legt auf Mode und dem so ein Hut wahrscheinlich ausgezeichnet stehen würde, ja.
Ja, davon gehe ich aus. Ich meine, Bart trägt da, längere Haare, da sind schon mal gute Grundvoraussetzungen, dass ein Hut da sehr gut in Szene setzen würde. Von daher, ja, vielleicht klappt's ja mal. Vielleicht sehen wir uns ja mal alle zusammen. Wer weiß das schon.
Maui, jetzt haben wir sehr, sehr viel über die Arbeit von dir gesprochen. Wir hören da sehr viel DEL. Wir sind ein NHL-Podcast. Inwieweit sehen denn deine Zukunftspläne so aus, dass du dich auch immer mehr Richtung NHL orientieren möchtest? Wir können vielleicht einfach mal, oder du kannst es machen, die Namen zu nennen, welche NHL-Spieler bei euch unter Vertrag sind. Das sind ja doch auch aus europäischer Sicht sehr bekannte Namen.
Ja, ich meine, gut, wenn man ja auf jeden Fall nennen muss, ist der Moritz Seider. Ja gut, es ist definitiv so bei uns, die Idee der Firma ist, vornehmlich Europäer auch zu begleiten, die den Weg in die NHL machen. Ja. Und dadurch, dass wir auch in Schweden, Schweiz unterwegs sind, haben wir halt Jungs, die natürlich in den Ligen sind, die sehr, sehr viel gescoutet werden. Das heißt, die werden begleitet, rüber begleitet. Und das macht sich dann aber automatisch, ja. Wie du sagst, wir haben halt einige Jungs, die drüben spielen in Top-Vereinen, vornehmlich Schweden. Und ja, das ist einfach schön zu sehen, wie das halt dort gehandhabt wird. Ich habe es beim Timo so ein bisschen mitbekommen, wie er das mit dem Mo gemacht hat, wie sie den Mo quasi dahin geführt haben. Der hat ja auch ein Jahr in Röckle gespielt noch, ihn immer mehr dahin geschliffen haben, dass er dann auch bereit ist für die NHL. Und dementsprechend ist es auch die Idee der Firma, quasi Europäer nach Nordamerika zu begleiten. Wir haben nicht so viele amerikanische NHL-Spieler, sondern wie gesagt eher Europäer. Und das ist eher so die Idee des Ganzen, dass man Europäer rüberbringt. Und ja, dementsprechend bin ich auch auf der Suche nach jemandem, der auch die Möglichkeit hat, so den Weg einzuschlagen. Und aber das sind natürlich in meiner Branche alle, muss man da ganz klar sagen.
Das heißt tatsächlich bei der Suche, du suchst dir ein Talent raus und das Ziel ist dann nicht, ich versuche den in die DEL zu bringen, sondern ich versuche das maximal Mögliche mit dem zu erreichen. Und da brauchen wir nicht um den heißen Brei reden, das ist am Ende die NHL.
Ich meine, das wollen ja alle Kinder, ja. Ich meine, Olli, du hast gespielt, ja, Köppi, ich auch. Ich meine, wer das als Kind nicht will, also das, jeder will das, ja. Also davon bin ich felsenfest überzeugt. Nicht jeder natürlich schafft es, ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil, der privilegiert ist. Aber das sollte natürlich das Ziel sein, dass du sagst, okay, dass du dahin willst. Aber wir suchen gezielt natürlich nach jemandem, die Möglichkeit haben, darüber zu gehen. Aber für den deutschen Markt auch, wir gucken nach Jungs, wir nennen das so DL-Potenzial und international. Also Jungs, die DL spielen können und die Möglichkeit haben, auch in die Nationalmannschaft zu kommen. Und von dort aus, es ist ja auch durchaus möglich, international Fuß zu fassen. Wir betreuen den Andi Eder, der jetzt beim EV Zug spielt zum Beispiel, oder auch den Marc Michaelis, der auch beim EV Zug spielt. Also wir haben jetzt auch Möglichkeiten, Jungs innerhalb von Europa quasi, dass sie dort Fuß fassen können, auch über die DL hinaus. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr interessant, gerade für Spieler. Die Möglichkeiten damals für uns waren eher schwierig, bis gar nicht. Ich glaube, es gab genug Jungs, die gerne mal ins Ausland gewechselt wären, aber es war irgendwie nicht möglich aus verschiedensten Gründen. Und bei uns ist es tatsächlich so, dass bei uns die Dienstwege sehr, sehr kurz sind. Also wenn Jungs interessant sind für andere Ligen, dann wird da schnell geschrieben und geguckt und gemacht. Und wenn es möglich ist, dann wird es auch versucht zu realisieren. Wie gesagt, man sieht es beim Andi Eder, der jetzt beim EV Zug spielt.
Jetzt haben wir im Endeffekt die Playoffs in der DEL kurz bevor. Wir haben in der NHL geht so die Endphase der Regular Season los. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass so langsam bei euch, ich bin in dem Thema nicht so tief drin, aber dass für euch mittlerweile mehr Arbeit, also ihr habt immer zu tun, aber dass es gerade in dieser Zeit, wenn die Saison zu Ende geht, wenn nicht gespielt wird, ist wahrscheinlich bei euch die meiste Arbeit zu tun. Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also unter der Saison ist natürlich auch schon Vertragsverhandlungen. Ne? Es gibt Jungs, die unterschreiben früher, es gibt Jungs, die unterschreiben später. So ist das einfach. Vielleicht manchmal noch kurz vor den Playoffs. Wenn du aber nicht kurz vor den Playoffs unterschreibst, klar, dann ist definitiv nach der Saison. Bei vielen entscheidet sich's auch erst, ja, wenn die Playoffs gespielt wurden, ja, weil viel wird ja auch anhand der Leistung in den Playoffs festgelegt. Ja, da kann man sich ja auch noch Verträge erspielen. aber auch klar, was ist bei den Vereinen los? Ich denke, Vereine sind teilweise auch unzufrieden, vielleicht mit Spielern lösen Verträge auf, ändern doch nochmal ihre Kaderplanung, sind doch nochmal auf der Suche nach einem anderen Spielertyp, falschen doch nochmal. Also da ergeben sich im Nachgang oft nochmal andere Sachen. Tatsächlicherweise sind es Sachen, da ich ja jetzt erst seit kurzem im Boot bin, sind es Sachen, die ich jetzt mutmaße, ja, weil ich sie jetzt aktiv jetzt gerade ja noch nicht gar nicht erlebt habe. Aber genauso würde ich es jetzt einschätzen, ja. So wie sich das auch gerade entwickelt, habe ich schon das Gefühl, dass es so in die Richtung geht. Und klar gibt es dann nach der Saison immer was zu tun. Auch im Sommer, auch natürlich Kundenpflege, ne, Jungs besuchen, gucken, ob alles passt, vielleicht auch Trainingsmöglichkeiten organisieren. Es ist sehr, sehr vielschichtig und ich glaube, es ist immer so ein Job auch so ein bisschen so come as you go, ja. Also es kommen manchmal einfach Sachen rein. Und da musst du dich damit befassen, ja. Und da musst du dich darum kümmern, dass du nicht immer alles direkt planen kannst. Aber das ist das Schöne, so, das hält dich dann doch immer so ein bisschen in einem guten Flow. Und letzten Endes geht es ja darum, den Jungs was Gutes zu tun. Ich hatte selber das Glück, dass ich gut betreut wurde und quasi mir dadurch eine tolle Karriere ermöglicht wurde. Und so mir ist es auch wichtig, dass ich das zurückgeben kann. Nur jetzt halt eben auf eine andere Art und Weise.
Ja, ist jetzt. Jetzt zeichnen wir das ja ein bisschen vor Freitag auf, aber am Freitag ist ja die Trade-Deadline in der NHL, 8. März. Und merkst du denn in der Agentur, also ja, du sagst ja, du bist ja jetzt eher noch mit anderen Sachen beschäftigt, aber merkst du, dass in der Agentur vielleicht ein bisschen Aufregung ist? Da sind da ein paar Jungs ein bisschen agiler oder ein bisschen mehr am Telefon und so, weil eben doch noch viele Sachen passieren und große Deals noch über die Bühne gebracht werden müssen? Oder ist das doch eher abgeschirmt und passiert das dann eher wahrscheinlich alles eher in Schweden oder in der Schweiz dann?
Tatsächlich kriege ich jetzt persönlich so noch gar nicht so viel damit mit. Vielleicht mal vereinzelt. Wir haben ja drüben in Nordamerika den Claude Lemieux, der für Forsport arbeitet. Der leitet die Geschicke dort. Und dann geht es dann meistens eher mit den Chefs, ja, also den Schweden, die da quasi nochmal was deichseln müssen. Ich kriege dann vereinzelt mit, dass dann der und der nochmal verlängert hat oder der getradet wurde. Ja, das kam schon vor. Aber letztlich jetzt große Aufregung habe ich da jetzt nicht gespürt, weil das jetzt auch gar nicht so direkt mein Tätigkeitsbereich ist. Ja, ich bin jetzt hier in Europa unterwegs oder in Deutschland. Und von daher, ich habe jetzt auch keinen Spieler, den ich jetzt quasi nach Nordamerika jetzt betreut hätte, ja, wo ich sage, oh, da bin ich jetzt so nah dran, dass ich da direkt dem unterstehe. Von daher, ich merke schon, dass was los ist, aber jetzt, das dringt nicht direkt.
Aber das wäre doch so ein Ziel von dir dann für die Zukunft, dass wenn du jetzt länger da drin bist und dann wirklich dann irgendwann mal einen Burschen mit 14, 15 und von ab da an begleitet hast und dass du den dann eventuell sogar mit in die NHL begleitest, oder? Und dann wirst du ja wahrscheinlich, oder die Frage ist, bist du dann weiterhin immer der erste Ansprechpartner oder wird das dann abgegeben an die nordamerikanischen Kollegen?
Tatsächlich ist es so, dass ich der Ansprechpartner bleibe, ja. Und dadurch, dass wir eine große Firma sind, ja, dadurch, dass wir alle unter dem Deckmantel von Forsport arbeiten, ist es halt wie eine große Familie, ja. Das heißt, ich gebe ihn rüber nach, beispielsweise Nordamerika. Aber das ist dann quasi, wir arbeiten da Hand in Hand, ja. Wir arbeiten weiter miteinander. Oftmals ist es ja so, dass viele Agenten haben halt Kooperationen, ja. Die arbeiten bestimmt auch gut zusammen, aber die sind halt nicht eben eine Firma, ja, sondern das sind einzelne Firmen, die miteinander kooperieren. Da bleibt vielleicht manchmal was auf der Strecke, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Aber uns ist es so, dass es einfach eine große Firma ist, ein Dach, und deswegen bleibt es dann sehr familiär, sage ich mal.
Ja, das finde ich toll.
Die Trade Deadline, ich denke, das ist etwas, worüber wir allgemein sprechen können. Jetzt nicht nur die Frage an Maui, sondern auch an dich, Köppi. Wie kann man sich das vorstellen? Wir haben ja in der Vergangenheit immer wieder, im letzten Podcast haben wir gesprochen mit Dominik Kahun, der teilweise von den Trades sehr, sehr überrascht wurde und eigentlich gerne in dem Verein vorher geblieben wäre. Aber jetzt so kurz vor der Trade-Deadline, wissen die Spieler doch eigentlich, also gerade die, die dann geholt werden auf Wunsch eines Teams, dass sie zur Verstärkung für die Playoffs geholt werden. Und in der Regel haben sie da dann meistens ja die Möglichkeit, vielleicht den Rest der Saison im besseren Team zu spielen, oder wie kann man sich das vorstellen?
Köppi, du oder ich?
Ja, Maui, gerne du erstmal. Ich muss mich gerade versuchen, in diese Situation hineinzuversetzen.
Ja, gut, ich meine, da gibt es auch immer auch einen, der, sag ich mal, bei dem Trade verliert, ja, weil derjenige, der zum schlechteren Team geht, der spielt dann auf einmal keine Playoffs mehr, ne? Das ist natürlich auch hart. Aber letztlich, klar, ich glaube, die Jungs, die in Frage kommen, die wissen ja das auch schon immer. Die kennen ja ihre Vertragssituation. Das sind ja meistens eher Jungs, deren Verträge auslaufen. Und wahrscheinlich auch deren Gehalt nicht allzu hoch ist, ja, wo sich so in der Mitte tangiert, dass sie die noch irgendwie einpflanzen können, ja. Die Starspieler gibt ja keiner gerne ab. Es sei denn, es tut sich schon so ein bisschen rauskristallisieren, dass sie vermutlich sich nicht einigen werden. Und dann wollen sich die Teams natürlich verstärken, ja. Und auf einmal bist du bei einem Playoff-Aspirant oder bei einem Titel-Aspirant von vielleicht einem schlechteren Team. Ich glaube, jetzt erst war Mantha, glaube ich. Anthony Mantha wurde erst getradet zu Vegas, wenn ich mich nicht täusche.
Richtig. Ja,
vollkommen richtig.
Ja, zum Beispiel, das ist zum Beispiel auch so einer, ne, so ein Kandidat, der natürlich nochmal ein Team helfen kann mit seiner Größe, mit seiner Erfahrung. Und ja, da merkt man aber, das sind so die Deals, die jetzt gemacht werden, ja. Und ja, Vegas, die rüsten natürlich wieder auf, die wollen weiterhin im Mix bleiben. Und ich denke, dass andere Teams noch folgen werden. Das wird wieder ganz spannend, ja, weil ich glaube, einige, also für mich jetzt einen haushohen Favoriten gibt es nicht, aber es gibt einige Teams, die, glaube ich, da auf einer Welle oder auf einer Wellenlänge sind dieses Jahr.
Ja, Köppi, dann die Frage vielleicht an dich. Im letzten Jahr weiß ich, da waren wirklich ganz, ganz große Namen. Jetzt ist mit Anthony Mantha schon ein Name gefallen. Glaubst du tatsächlich, dass der jetzt in den letzten 2-3 Tagen, du hast es gesagt, wir zeichnen diesen Podcast ja auf, dass bis zur Trade Deadline tatsächlich auch noch größere Namen die Vereine wechseln werden?
Ja, so gefühlt habe ich es nicht so irgendwie wirklich auf dem Schirm, muss ich sagen. Also wir verfolgen die NHL ja täglich. Und für mich würde da jetzt nicht irgendwie sich was andeuten, wo ein großer Name da noch jetzt vorher wechseln würde. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich glaube auch eher, dass es so wie der Maui ist, oder wie der Maui gesagt hat, dass die Jungs, die so ein bisschen auf der Wackeltreppe sitzen, die wissen das ja schon. Und also die wissen, dass es passieren kann. Jetzt gehe ich darauf ein, dass Dominik ja damals sagte, dass es sehr überraschend für ihn war. Ich glaube, dass beim jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich schon groß, also jeder damit rechnet, also der getradet wird, der wird nicht aus dem heiteren Himmel in der Früh angerufen und sagen, komm, jetzt machst du mal rüber. Allerdings ist das von mir natürlich auch nur ein Gedanke. Ob es dann wirklich so ist, das kann ich leider nicht sagen, weil ich es nie miterlebt habe. Aber ja, in den vergangenen Jahren war die NHL ja immer für Überraschung gut und bin gespannt, was da hinter den Kulissen gerade alles hin und her manipuliert wird und ob wir dann doch noch einen großen Namen von links nach rechts sehen.
Ja, und es ist ja wahrscheinlich auch so, dass die Spieler es allein deshalb wissen. Also jetzt das Beispiel, Alexander Wennberg von den Seattle Kraken, der gegen die Calgary Flames nicht in den Kader aufgestellt wurde, aus Trade-Gründen. Dann wissen sie ja letztendlich, dass sie sich nicht mehr verletzen sollen, weil sie möglicherweise den Kader verlassen werden.
Ja, auf jeden Fall, ja, wie du schon sagst. Also ich meine, das ist ja noch offensichtlich. Ja. Also die Jungs wissen aber meistens schon so, man hat ja ein Gespür dafür, ja, in welcher Situation befinde ich mich. Kann ich interessant sein, ja, auch jemand zum Beispiel, der vielleicht overperformt, der eine sehr gute Saison hat, dessen Vertrag ausläuft, ja, der für Teams nochmal eine Verstärkung ist und wo vielleicht das jetzige Team weiß, okay, den können wir nicht verlängern, aber wir kriegen vielleicht nochmal Kompensation dafür. Da sind ja oft auch politische Gründe dahinter, warum da nochmal getradet wird. Und von daher, ja, also ich glaube jetzt, dass die Jungs schon immer ein Gespür dafür haben, ob sie, sag ich mal, Objekte Begierde sind, zumal du dich, glaube ich, drüben auch gar nicht wehren kannst, weil du ja in jeder Zeitung oder in jedem Internetforum oder auf Instagram oder Social Media irgendwo immer diese potenziellen Trades sind, ja, die werden ja schon immer vorgeschlagen, da gibt es ja schon immer, ja, also so Vorboten des Ganzen, ich glaube, du kannst dich da auch gar nicht wehren.
Das finde ich immer so verrückt, wie Maui gerade sagt, da gibt es ja, also gerade in Nordamerika ist es ja wirklich krass, wie man denkt ja immer nur so, ja, das schmeißt mal einer rein, aber diese ganzen hier, das wäre eine Trade-Möglichkeit, da könnte man kann sich vorstellen, dass jetzt beispielsweise Chicago mit Edmonton einen Deal vorhaben oder so eine Sache und da denkt man immer, wow, das ist ja kann ja auch einfach so aus der Luft gegriffen sein, aber oft ist da ja wirklich oft ist da ja tatsächlich sehr viel dran und da finde ich immer krass, wie transparent da dann auch mit umgegangen wird, wer kann wohin und so. Also als Spieler ist das, ja, wenn du auf der falschen Seite bist, auch nicht immer schön, ne?
Absolut, ja. Letztendlich entsteht die Situation auch immer so ein bisschen dadurch, wenn Teams vielleicht etwas überraschend nicht auf Playoff-Kurs sind und man hat dann vielleicht den ein oder anderen Namen, der jetzt keinen langen Vertrag mehr hat. Also mir fällt jetzt zum Beispiel so ein Erik Karlsson ein, der in Pittsburgh vielleicht damit gerechnet hat, dass er in den Playoffs spielt, und jetzt sieht es in Pittsburgh nicht wirklich nach den Playoffs aus. Sind das dann die Kandidaten, die großen Namen, die möglicherweise noch wechseln? Weil Maui, ich teile ehrlich gesagt die Meinung von Köppi, ich habe jetzt anders als in den Vorjahren so das Gefühl, so die ganz großen Namen, die werden jetzt wahrscheinlich vor der Trade-Deadline nicht mehr passieren.
Ja, ich meine, die Sache ist ja die, ich glaube, der Karlsson, der hat 11,5 Millionen auf der Uhr, ja. Wer hat denn noch so viel Cap-Space? Ja, die Top-Teams, die haben ja auch gar nicht den Cap-Space, den irgendwie unter Vertrag nehmen zu können. Ja? Und selbst wenn, dann müssen ja immer noch irgendwelche Deals ausgearbeitet werden. Wo ich sage, die großen Namen, die sind halt letzten Endes oftmals auch einfach zu teuer. Ja? Denke ich jetzt, ja, mit meiner bescheidenen Erfahrung. Ja?
Aber dann wollen wir doch mal vielleicht so ein bisschen über die Ausgangslage sprechen, bevor wir in die Playoffs gehen. An der Spitze haben wir schon gesagt, es ist so ein bisschen schwierig zu beurteilen. Wir wissen sowieso, die Playoffs, die spielen dann nochmal ihre komplett eigene Regel. Interessant ist nur, wer schafft es überhaupt rein? Und da wollen wir natürlich auch so ein bisschen die deutsche Brille aufsetzen. Und dann wollen wir doch mal bei Moritz Seider, wir haben eben über ihn gesprochen, er ist bei euch unter Vertrag. Die sind ja eigentlich ganz gut reingekommen in die Saison, dann hat es zwischenzeitlich schlechter ausgesehen. Stand jetzt wären sie mit dabei. Wie viel Sorgen machst du dir um die Detroit Red Wings und einen deiner Schützlinge, Maui?
Ja, eigentlich gar nicht. Also ich finde, die spielen eine relativ solide Saison. Dafür, dass sie ja erst, sag ich mal, im Rebuild waren, ja, und doch weit weg von den Playoffs, ja. Nicht die Red Wings, die immer, sag ich mal, die wir kannten, als wir aufgewachsen sind, weil da waren die gefühlt ständig im Stanley Cup-Finale mit der Swedish Connection. Und aber die spielen eine gute Saison und die Jungs, die sie haben, entwickeln sich sehr, sehr gut. Ja, auch ein Lucas Raymond oder so, die spielt sehr, sehr gut. Die haben auf jeden Fall eine gute Mannschaft. Ich denke jetzt nicht, dass sie irgendwie den Stanley Cup spielen, aber ich denke, dass sie definitiv in den Playoffs dabei sein werden.
Und vor allem ja auch eine Mannschaft sind, du hast es gesagt, egal ob Moritz Seider, Lucas Raymond, da sind ja viele junge Spieler dabei, auch ein Dylan Larkin, der Kapitän, der ist ja auch noch im besten Alter. Heißt, es ist ja ein Team, das potenziell dieses Jahr den Sprung in die Playoffs kommen kann, kommen wird, aber auch in den nächsten Jahren ja eigentlich ein fester Kandidat für die Playoffs ist, oder?
Ja gut, ich denke, darauf haben sie ja hingearbeitet, jahrelang. Es ist ja dann oft der Weg dieses Rebuilds, ne, wo dann einfach viele Stars das Team verlassen. Du vielleicht auch potenzielle Picks weggetradet hast für den vermeintlichen Erfolg, wo du dann erstmal unten bist, ja, in der NHL, und dann musst du dich wieder hocharbeiten, dann musst du gut draften, ne, dann musst du vielleicht gute Trades machen, die Jungs müssen sich entwickeln, die müssen eine Eiszeit kriegen, und das siehst du jetzt bei den Red Wings eigentlich ganz gut, ja, von dem Moment an, wo Moritz Seider kam und wo sie jetzt sind, und auch wie stabil der Mo jetzt spielt und wie wichtig der für das Team ist, und definitiv sind die Red Wings ein Team mit, ja, mit Zukunft, ja? Weil ich denke jetzt auch in den nächsten Jahren, ich meine so Teams wie die Maple Leafs oder Boston, jetzt sieht man es gerade bei den Lightning, ja, die waren jetzt jahrelang oben, so langsam aber sicher schließt sich so deren Fenster, da wird es so langsam der Wechsel einkommen, auch bei ein paar Teams.
Ja, du hast es angesprochen, der Rebuild, den finde ich bei Detroit, die haben es tatsächlich sehr gut hinbekommen, und weiß ich nicht, ob das deren Plan war, natürlich ist der Plan immer irgendwie die Playoffs zu erreichen, aber ich glaube, in Detroit wäre man gar nicht so sauer gewesen, wenn es jetzt dies Jahr noch nicht geklappt hätte. Ich glaube, anders sieht es da bei Ottawa aus. Die haben sich, glaube ich, den Schritt schon ein bisschen oder haben eigentlich, glaube ich, geplant, dass sie schon einen Schritt weiter sind und eben bis zuletzt zumindest um die Playoffs mitspielen. Und jetzt wegen deutscher Brille um Tim Stützle. Für ihn persönlich natürlich tolles Jahr, aber ansonsten muss ich leider sagen, ist mit Ottawa und Tim Stützle sieht es nicht so gut aus. Was, wie denkst du darüber? Wie hast du das verfolgt?
Ist das mit mir? Mhm. Oder mit Olli? Ja, da bin ich bei
Olli
dir.
Olli kann auch gerne antworten.
Ja, ich weiß ja, dass Olli das weiß. Ja, deswegen könnte er mich ja testen. Ja. Nee, ich bin da bei dir. Also ich meine, die haben auch den Trainer entlassen. Ich glaube, die haben sich mehr erhofft. Ja, jetzt nicht von Tim selbst, ja, aber von der Mannschaft. Und sie sind eben diesen Schritt noch nicht gegangen. Ja. Die dümpeln eher am Ende rum. Playoffs außer Sicht. Und ja, da wird noch ein bisschen Zeit vergehen, glaube ich, bis das Team tatsächlich auch ein Playoff-Aspirant sein wird. Da wird es vielleicht noch ein bisschen länger dauern. Also man sieht, so ein Rebuild ist ja auch kein Selbstläufer. Ne? Andere Teams haben da auch Probleme seit Jahren. Es muss schon passen, aber da jetzt auf Detroit zu kommen, die haben da einfach einen guten Job gemacht. Und ich meine, Steve Eiserman hat ja auch einen sehr, sehr guten Ruf und man nennt ihn ja gleich auch den Eiserplan, wenn ich jetzt richtig informiert bin. Ja. Und ja, der scheint schon zu greifen. Und ja, aus Tims Sicht hoffen wir mal, dass das ja, sich verbessert. Gut, und die Oilers, die haben sich ja nach ganz, ganz schwachen Start sehr, sehr gemausert und sind ja ganz klar auf Playoff-Kurs.
Ja, über die Oilers können wir gleich vielleicht noch in Ruhe sprechen. Ich glaube, da sind wir uns alle drei einig, dass wir uns bei denen keine wirklichen Sorgen machen müssen. Vielleicht noch zwei Teams, wenn wir mal die Eastern Conference nehmen, über die wir sprechen wollen, die Buffalo Sabres, die sind nicht ganz so weit weg. Sind die vielleicht auch so ein Team, die sich vielleicht mit der ein oder anderen Verstärkung dann im letzten Moment noch irgendwie in die Playoffs reinspielen können? Oder traust du das der Mannschaft von JJ Peterka in diesem Jahr nicht zu, Maui?
Also ich würde es spontan sagen, ich glaube eher nicht. Ich glaube, das kommt noch zu früh. Aber ich habe jetzt von außen betrachtet so das Gefühl, dass es bei denen in die richtige Richtung geht. Ja, der JJ hat ja auch nochmal einen Riesenschritt gemacht. Ist ein super Eishockeyspieler, ja, das hat man schon vor Jahren gesehen. Und der ist auch in der NHL jetzt richtig gut angekommen und einer der Jungs, der das Ding jetzt, glaube ich, da auch mitzieht. Ich glaube, dass sie in den nächsten Jahren Playoff-Aspirant sein werden. Ich habe das Gefühl, da geht es in die richtige Richtung. Aber meiner Meinung nach, dieses Jahr wäre zu früh. Und ich glaube auch von der Tabellensituation her, auch jetzt schon zu weit entfernt von dem Playoff-Platz.
Siehst du genauso, Köppi?
Ja, die Meinung kann ich eigentlich nur teilen. Also aus deutscher Sicht natürlich sehr erfreulich, wie JJ sich da etabliert hat und eine feste Größe geworden ist und eben, wie Maui auch sagt, ja auch definitiv ein Zugpferd von Buffalo ist. Mir fehlt da so ein bisschen die Konstanz bei den Jungs in Buffalo und aufgrund dessen, glaube ich, brauchen sie noch ein, zwei Stabilisator. Ob's, die Saison wird es wahrscheinlich nicht mehr werden, aber wenn sie das behutsam, wie sie es jetzt getan haben, weiterhin aufbauen, dann glaube ich schon, dass Buffalo in den kommenden Jahren wieder ein Wörtchen mitzureden hat.
Eine ganz schwierige Aufgabe wird es auch für die New Jersey Devils. Die sind punktetechnisch auch schon relativ weit zurück, aber das ist wahrscheinlich ein Team, Maui, wo du auch so ein bisschen hinschaust. Verbessere mich, wenn ich falsch liege, aber Timo Meier steht ja auch bei euch unter Vertrag. Wie siehst du da die Situation? Ich bin ehrlich gesagt überrascht gewesen. Ich hätte den Devils in diesem Jahr nach dieser tollen Saison im Vorjahr, vor allem nach der Regular Season, mehr zugetraut.
Ja, ich tatsächlicherweise auch. Ja, für mich eigentlich eins der Teams gewesen nach letzter Saison mit dem größten Potenzial. Ja, also viele tolle junge Spieler. Aber da sieht man vielleicht, dass auch quasi das junge Alter vielleicht auch manchmal anfälliger ist für Fehler, wo sie vielleicht in Situationen noch mehr lernen müssen. Aber klar, sie hatten eine herausragende Saison letztes Jahr einfach mit diesen ganzen Talenten. Da war einfach viel quasi eher so freie Fahrt voraus, ja, vom Gefühl her. Also weiter geht's. Aber da siehst du, dass die NHL einfach so unfassbar ausgeglichen ist. Und aber dennoch sehe ich da immer noch die Devils eigentlich für mich Playoff-Kandidat dieses Jahr jetzt auch. Es wird eng, ja. Aber für mich definitiv ein Team, was eigentlich in den nächsten Jahren gut aufgestellt sein sollte.
Ja, enger auf jeden Fall als gedacht, ne, bei New Jersey. So dachte ich auch nach der doch grandiosen Saison. Aber da sind wir dann dabei. Weißt du, wenn die jungen Burschen, da haben sie frei aufgespielt und haben sich nicht großartig Gedanken gemacht um diese, ja, einfach rausgehen und Spaß haben. Und das ist ja oft dann, ja, ein gutes Konzept, um tolles Eishockey aufs Eis zu bringen. Aber wenn man dann halt so erfolgreich war und daran wird man einfach das nächste Jahr gemessen und auch die Gegner sind dann sicherlich ein Ticken besser drauf eingestellt und lassen sich nicht von den jungen Burschen auf der Nase rumtanzen. Und da ist es dann eben schwer und ja, da lernen sie diese Saison, glaube ich, das ein oder andere Spiel, haben sie schon ihre Lehren gezogen und wie Maui auch sagte, ich glaube aber, dass sie bis zuletzt da wahrscheinlich mitspielen werden um die Playoffs und aber auch denen glaube ich, oder auch bei denen glaube ich, dass die in den kommenden Jahren, werden wir noch sehr oft über die Jungs reden.
Dann springen wir mal in die Western Conference, bevor wir über die Oilers sprechen. Die beiden Teams mit deutscher Beteiligung, ich glaube über die San Jose Sharks, ja, und Sturmi brauchen wir nicht sprechen, die liegen über 30 Punkte zurück. Aber bei den Seattle Kraken, Philipp Grubauer, der war lange verletzt, seit er wieder im Tor steht, läuft's für das Team richtig gut, aber wird natürlich auch ein schwerer Brocken. Wie seht ihr das? Maui, fang du mal an.
Ja, das sehe ich so wie du, ja. Ich meine, gut, über die Sharks brauchen wir nicht reden. Die sind von Anfang bis Ende unten. Schwierige Saison. Ich glaube, da muss einiges passieren, ja, dass da wieder was vorwärts geht erstmal. Richtige Starspieler haben die ja nicht mehr, möchte ich jetzt mal fast sagen, ja. Ist einiges an Nachholbedarf, aber gut, so ist das, ne? Letztens Seattle, ja, jetzt gerade durch Grubauer wieder heiß gelaufen, spielt richtig, richtig gut, gibt dem Team viel Selbstvertrauen und Stabilität, so dass sie jetzt wieder die letzten Spiele eigentlich gut gepunktet haben und jetzt auch wieder dran sind, ja, und mit Tuchfühlung nach oben. Und gerade im letzten Jahr ist im Endspurt, die letzten 20 Spiele brechen an. Da ist natürlich gut, wenn du jetzt so in Form bist, dass jetzt auch die Engspiele gewinnt. Und ja, die Kraken sind auf jeden Fall auf Tuchfühlung.
Ja, okay. Ich finde es unfassbar schade, dass wir immer sagen, über Sandro See brauchen wir nicht reden, weil der Sturm, der macht da, glaube ich, einen sehr guten Job. Und hinzu kommt, dass er ein unfassbar sympathischer Kerl ist. Ich habe ihn jetzt noch nicht kennengelernt, aber die Interviews, die er gibt und so, das ist halt. Da höre ich dann immer viel von der alten Schule noch raus. Also er arbeitet hart, er hat wahrscheinlich auch nicht obwohl das ist völlig falsch zu sagen, dass er nicht das größte Talent seiner Zeit war, aber er finde ich, ist schon, kommt über die Arbeit und über die Energie und auch was er der Nationalmannschaft für Energie gegeben hat und für einen Push, finde ich. Es ist halt schade für ihn, dass er da gerade in San Jose spielt und eben wenig Aufmerksamkeit bekommt. Aber ja, da bleibt mir zu sagen, hoffen wir, dass sie da im Sommer gut arbeiten und die richtigen Schritte gehen und die richtigen Bausteine finden. Und das ein bisschen Glück gehört auch immer dazu, wissen wir, dass sie da den einen oder anderen Glücksgriff haben, der sich dann doch so entwickelt, wie sie es nicht erwartet haben, dass wir in der kommenden Zeit wieder mehr über San Jose reden können. Das wäre doch sehr schön.
Und, ja, aber jetzt. Ja? Nee, gut, dass du sagst. Ne? Das ist zum Beispiel eigentlich ganz gut zum Einhaken, was wir eingangs gesprochen haben. Das ist zum Beispiel jemand, ja, ich meine, ich kenne ihn jetzt auch nicht persönlich, aber der macht einen sehr sympathischen Eindruck. Und wenn du jetzt überlegst, der ist im Nachwuchs jetzt nie groß rausgestochen, ja. Der hat irgendwie nie groß U-Nationalmannschaften gespielt, glaube ich, bis U20. Ist aber dann rübergegangen, hat College gespielt, war fleißig, ja, und hat einfach sich durch den Fleiß, ja, und sag ich mal auch durch die Art und Weise, wie er dran ist, reingearbeitet, ja, in die beste Liga der Welt letzten Endes, ja. Also der ist zum Beispiel so jemand, wo du sagst, ja, der ist jetzt nicht jemand, der dir am Anfang ins Auge gestochen ist, aber jemand, der einfach durch seine harte Arbeit es wirklich gepackt hat, ja, und der hat seine Nische gefunden und dadurch ist er in der NHL gelandet und ist da sehr, sehr gut drin, ja. Und das ist vielleicht so ein Beispiel dafür, wo man sagt, das ist im jungen Alter oft nicht zu erkennen oder sehr, sehr schwierig zu sagen, hey, wo wird der Weg mal hinführen?
Ja, das ist echt interessant. Das genau so. Also ich mag mich nicht anmaßen, weil ich Sturm tatsächlich erst wahrgenommen habe dann und selbst da noch nicht mal so richtig, als er dann in die NHL gekommen ist, dann habe ich mir gedacht, ja, ist das jetzt, also es tut mir voll leid für den Burschen, weil der eben, wie du sagst, unfassbar dafür gearbeitet hat, aber bei mir war das so, ja, ist das jetzt mit dem Sturmi, mit dem Markus Sturm irgendwie verwandt oder irgendwie sowas, aber das war, und er ist total unterm Radar gewesen im Nachwuchs und hat sich dann, wie du sagst, durch harte Arbeit hat er seinen Platz gefunden in der besten Liga der Welt. Also Chapeau dafür. Also falls du es hörst, Domi, Chapeau.
Also Nico
Sturm, ja.
Ja, genau, Nico Sturm. Wir drücken ihm die Daumen, dass es ja vielleicht auch durch einen Trade von den Sharks mal wieder weggeht. Er hat ja den Stanley Cup schon gewonnen durch einen Trade, als er bei der Colorado Avalanche gelandet ist. Wenn wir über die Wildcard-Plätze sprechen, müssen wir natürlich auch ganz kurz erwähnen, auch über Lukas Reichel und die Chicago Blackhawks haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Auch die genauso abgeschlagen wie die San Jose Sharks. Aber Köppi, mich würde bei dir noch interessieren, dieser gute Run von Philipp Grubauer. Meinst du, dass er es wie im Vorjahr schafft, mit einer sehr, sehr guten Fangquote sein Team im letzten Moment noch in die Wildcard-Plätze zu führen?
Natürlich hofft man das aus deutscher Sicht. Ne? Also und der Grubi, ich will ja hier auch nicht so erscheinen, als wenn ich jeden den irgendwie Honig ums Maul spielen möchte, aber auch er ist ein auf dem Boden gebliebener, und ich kann das sagen, weil ich ihn persönlich, weil er auch einen Hut von uns hat, bei mir im Atelier war und es war einfach super sympathisch und auf dem Boden geblieben und ja, klar und nein, alles, also sehr, ja, einfach angenehm, sage ich jetzt mal. Und natürlich wünsche ich mir nicht zuletzt aus diesem Grund, dass sie das noch hinbekommen. Natürlich ein Vorteil ist es, glaube ich, schon, dass sie wissen, Letztes Jahr hat es so funktioniert, also dass man da auch das genügend Selbstbewusstsein einfach dafür hat, um zu sagen, alles klar, wir müssen jetzt hier die Arschbacken zusammenkneifen, aber wir haben es ja schon mal getan, also es ist auf jeden Fall möglich. Es ist hier keine Aufgabe, die nicht zu realisieren ist. Und aufgrund dessen kann ich mir schon gut vorstellen, dass die Jungs mit einem gewaltigen Push, und wenn sie dann in die Playoffs kommen, dann wissen wir ja alle, wie gut es dann laufen kann, ne?
So, dann wollen wir damit mal die Wildcard-Plätze abhaken, beziehungsweise die Frage, wenn wir über die Edmonton Oilers sprechen, können wir es abhaken? Ich glaube, wir sind uns alle drei einig. Trotzdem, auch wenn die jetzt einen super Lauf hatten, seit Chris Knobloch da ist, die müssen trotzdem jetzt die Saison in der Form, in der sie gerade sind, fertig spielen, weil auch das darf man nicht unterschätzen. Die stehen momentan solide in ihrer Division auf den direkten Playoff-Plätzen, aber man darf eben jetzt auch nicht nachlassen. Maui.
Nee, das sollten sie natürlich nicht tun. Das wissen sie auch, ja. Letzten Endes, die letzten Monate, die sie gespielt haben, ist einfach unfassbar, ja. Und trotzdem, sie haben die Leistung stabilisiert, ja. Und das lässt mich darauf schließen, dass sie auch jetzt im letzten Run, die letzten 20 Spiele, eigentlich auch weiterhin diese Konstanz bringen können, weil anscheinend die Mannschaft durch ihre wahre Stärke gezeigt hat, ja. Am Anfang vielleicht eher formschwach, aber die Mannschaftsteile haben es stabilisiert. Klar, sie haben immer die zwei besten Stürmer bei sich in den Reihen, aber auch der Rest funktioniert meines Erachtens sehr, sehr gut. Torhüter war ja ein Riesenthema. Auch das Thema kann man erst mal zu den Akten legen. Auch da ist, glaube ich, Verbesserungsbedarf im Großen und Ganzen, ja. Aber aktuell kann man den Jungs gar keinen Vorwurf machen, beziehungsweise ganz im Gegenteil. Man muss sie eher loben, ja. Sie geben Stabilität. Sie gewinnen den Oilers auch Spiele. Und von daher sind sie jetzt verdient auch so weit vorne gelandet nach anfänglichen Schwierigkeiten. Und ja, es wird spannend sein, wie es dann wahrscheinlich in den Playoffs aussehen wird, ja, wie dort die Leistungskurve ausschaut. Aber auf jeden Fall ein spannendes Thema, die Oilers, diese Saison.
Köppi, wie siehst du es? Weil letztendlich, seit Chris Knobloch da ist, seit Dezember haben die diesen Mega-Run. Zwischendrin waren zwar mal ein, zwei kurze Phasen, wo es jetzt nicht ganz so gut gelaufen ist. Aber machst du dir Sorgen, dass vielleicht diese extrem lange Phase, wo es gut für die Oilers läuft, jetzt kurz vor den Playoffs enden könnte? Oder glaubst du, dass diese Stabilität, die auch Maui gerade angesprochen hat, auf der Torhüterposition, in der Defensive, dass das mittlerweile so stabil ist, dass man sich da keine Sorgen machen muss, dass man irgendwie wieder in alte Schemata zurückfällt?
Nee, also ich gehe sogar so weit, dass für mich Edmonton einer der Top-Favoriten auf dem Stanley Cup ist. Mit den Leistungen, wie ich sie jetzt in den letzten Monaten beobachtet habe, weil eben sich so viele Sachen stabilisiert haben und so viele Sachen egalisiert haben, wie zum Beispiel, dass man ja doch immer, wie Maui sagt, die haben immer die beiden besten Stürmer der Welt oder an Tagen, also an guten Tagen haben sie auf jeden Fall die besten Stürmer der Welt, immer mit einem Dreiseitel und Connor McDavid bei sich. Aber eben, das war für mich damals oder vor Monaten noch immer ein bisschen zu leicht ausrechenbar. Aber mittlerweile verteilt sich dieser Scoring-Touch schon auf mehrere Namen. Und da ist Hyman sicherlich nicht der Letzte, den man da nennen sollte. Und das macht mich stimmt mich so positiv im offensiven Bereich. Aber eben auch Torhüterposition ist immer eine wichtige Sache. Also ich habe meine Meisterschaften tatsächlich nur feiern können, weil wir unfassbare Torhüter hinten drin hatten. Und für mich ist das so wirklich ein A und O, dass du einen guten Tormann hast. Und ich finde, Skinner ist auch noch ein junger Bursche, hat viel mitmachen müssen, hat, glaube ich, auch viel in der Zeit gelernt und hat, glaube ich, viel durchmachen müssen und sich echt viel anhören müssen. Gerade in Edmonton haben wir ja gelernt, sind die Gazetten nicht ganz so zimperlich mit den Jungs, wenn es dann auch ein bisschen ums Negative geht. Und ich glaube, dass er jetzt auch unfassbar gestärkt durch diese Phase kommt, weil jetzt erntet er auch viel Respekt und Lob, was einem sicherlich auch gut tut. Und in der Verteidigung finde ich auch, dass die Jungs sehr viel stabiler stehen. Klar spielen sie hier und da ein bisschen riskanter, aber bei weitem nicht mehr so, wie sie es noch vor Monaten taten. Und von daher, und und was ich wichtig finde, sie versprühen diesen Spielwitz. Also ich habe oftmals Edmonton angeschaut und da war das für mich so, lustlos ist vielleicht das falsche Wort, aber so ein bisschen behäbig. Und jetzt finde ich schon, dass auch wenn man in die Gesichter guckt, dass den macht Hockey gerade richtig, richtig Spaß. Und ich glaube, dass wenn Edmonton Oilers Spaß am Eishockey haben, dann können die richtig, richtig weit gehen. Und ich glaube, dass diese schlimme Phase, die sie hatten, ihnen gut tat, jetzt auf lange Sicht oder jetzt hingehend auch zu den Playoffs. Ich glaube, da ist viel im Kopf passiert und Maul, wirst mich bestätigen, im Kopf wird viel entschieden und von daher glaube ich, dass Edmonton ganz weit gehen kann.
Würdest du auch das bestätigen, Maui? Siehst du sie auch, was den Stanley Cup angeht, als einen der Top-Favoriten?
Boah, ich weiß nicht. Es gibt viele, die im Mix sind, meiner Meinung nach. Ich würde aber sagen, sie sind so ein bisschen unter dem Mix. Es sind viele Teams, die sind so, es gibt nicht den einen Favoriten in meinen Augen dieses Jahr. Es gibt viele Teams, wo ich sage, boah, ich hatte am Anfang mal gesagt, die Rangers sind so ein bisschen für mich mein persönlicher Favorit. Aber ich würde sagen, guck mal, du hast die Hurricanes, du hast die Rangers. Ich meine, die Maple Leafs, wenn sie mal weiterkommen, ja. Die Bruins, die Panthers, die sind für mich alle so in einer Ebene, ja. Aber ich finde, so ein bisschen drunter sind die Oilers. Die haben mit Sicherheit Chancen, weil sie einfach Top-Stürmer haben. Auch wie Köppi sagte, der Stuart Skinner, der hat sich Respekt erarbeitet, hat gelernt. Das muss man ganz klar sagen. Und nur mit einem Top-Torwart am Ende kannst du den Titel gewinnen, ja. Das war beim Köppi so, das war bei mir persönlich so. Du brauchst immer einen zwischen den Pfosten, wo du weißt, boah, der hat heute Unmenschliches geleistet, weil irgendwann hast du diese Spiele, wo du als Team nicht funktionierst, aber der Torwart einfach dir die Kohlen aus dem Feuer holt und du am Ende trotzdem gewinnst. Und das weiß ich nicht, ob ich das bei den Oilers jetzt schon sehe, obwohl er sich stark gesteigert hat. Aber man weiß es nicht, ja, vielleicht ist es auch die Feuertaufe für ihn. Die haben berechtigte Chancen, aber für mich eher so ein bisschen unterhalb von genannten Teams anzusiedeln.
Die New York Rangers, ganz interessant. Für mich war es auch zu Beginn der Saison allein nominell. Wenn man die Namen liest, von der ersten bis zur dritten Reihe hat man das Gefühl, die müssten in der Liga noch weiter oben zu finden sein, als sie momentan eh schon sind. Köppi, wer ist denn für dich? Du sagst, du packst die Oilers mit nach da ganz oben. Aber wer sind denn die anderen Teams? Wen siehst du weit vorne in diesem Jahr neben den Oilers?
Oh, wen sehe ich? Ja, da kommen, also wer mir immer sehr imponiert, wenn sie spielen, ist Boston, ganz klar. Die sind haben ein tolles Torhüter-Duo, wenn wir da wieder dabei sind. Und die sich tatsächlich auch sogar sehr gut untereinander verstehen, was ja nicht immer gang und gäbe ist. Ich finde sie einfach durchweg super konstant, sehr stabil, haben Erfahrung, haben aber auch ein paar Jüngere dabei. Also da ist die Mischung sehr, sehr gut, finde ich. Und ansonsten, ja, wie du gerade sagst, natürlich Rangers aufgrund der ganzen Namen, aber die haben mich spielerisch tatsächlich, also immer wenn ich sie so ein bisschen verfolgt habe, haben die mich noch nicht so ganz abgeholt, ehrlich gesagt. Also, na, ich, und Colorado ist für mich auch immer eine Mannschaft, die gefährlich sein kann, allein durch den Speed und die Einzelkönner, die sie haben. Colorado würde ich noch, und wen habe ich denn noch? Ja, Vegas finde ich halt. Die spielen so unspektakuläres, aber super effizientes Eishockey. Die stehen hinten unfassbar sicher und versuchen da erstmal dicht zu machen und dann ihre wenigen Chancen, die sie haben. Also Effizienz ist bei Vegas ganz groß geschrieben, glaube ich. Und von daher ist Vegas sicherlich immer noch, und jetzt auch gerade mit dem Trade, den wir vorhin ja schon besprochen haben, sicherlich nicht schlechter geworden. Also von daher ist Vegas sicherlich auch wieder jemand, wo man ein Auge drauf haben muss. Aber jetzt hat Mauri und ich jetzt alles erzählt. Jetzt, Olli, jetzt gib uns doch mal deine Expertise, was du sagst, wer für dich da vorne mit dabei sein wird.
Also wir haben ja auch schon viel gesprochen, und ich glaube tatsächlich auch, dass die Edmonton Oilers dieses Jahr einen weiten Weg gehen, und ich weiß nicht, ob ich sie in den Finals sehe, aber ich glaube, in den Conference Finals sind sie auf jeden Fall. Und auch Colorado, da bin ich immer der Meinung, wenn du einen Nathan MacKinnon, einen Mikko Rantanen vorne hast, die muss man auch immer auf dem Zettel haben. Was ich extrem spannend finde, ist die beiden Teams, die jetzt rein von den Punkten her ganz oben stehen, ligaweit, die Florida Panthers und auch die Vancouver Canucks. Klar, die Panthers waren letztes Jahr in den Finals. Für mich trotzdem so ein bisschen überraschend, dass die dieses Jahr wieder so weit vorne spielen. Aber wie ich finde, auch weil sie so ein extrem körperlich hartes Spiel spielen, und damit machen sie es den Gegnern schwer. Und dann bin ich extrem gespannt auf die Vancouver Canucks. Ich weiß nicht, wie es euch geht. die hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel, dass die möglicherweise jetzt am Ende der Regular Season wahrscheinlich irgendwo unter den Top 5 Teams stehen. Das hätte ich niemandem geglaubt, der mir das im September gesagt hätte.
Geht mir ähnlich. Nach den letzten Jahren und ich glaube, letztes Jahr waren sie jetzt ja auch nicht so weit oben zu finden, ja. War jetzt für mich nicht absehbar, dass sie direkt hier quasi so nach oben schießen. Die Frage ist, wie nachhaltig ist das, ja? Wie gut ist das Team, wenn es dann geht, unter Druck zu spielen, ja? Letztendlich sind die schon so weit oder nicht? Das ist eine spannende Frage, die sich ja bald beantworten lässt. Letztlich ist es aber schön zu sehen, dass sie wieder oben sind nach den harten Jahren. Und von daher definitiv ein X-Faktor für mich in den Playoffs. Also für mich nicht vorhersehbar, wo da die Reise hingeht.
Ja, da bin ich bei dir, Maui. Ich weiß, also ich finde, die spielen ein tolles Eishockey, ein sehr attraktives Eishockey, ein schnelles, ein technisch tolles Eishockey. Aber ich weiß eben nicht, wenn es dann gegen so Mannschaften kommt, die extrem hart spielen und ja, körperbetont und ja, auch vielleicht sogar ein bisschen mehr Erfahrung mit reinbringen, wie Vancouver dann darauf reagieren wird, ob sie da ihre Stärken weiter ausspielen. Aber da, wie Maui sagt, werden wir demnächst dann eine Auflösung haben, was da so passieren wird.
Aber ich glaube, ganz Kanada vor allem lechzt danach, dass man nach 1993 endlich Lord Stanley mal wieder nach Kanada holt. So lange ist es jetzt schon her. Wer ist denn für euch beiden eher Favorit, wenn ihr euch festlegen müsstet? Wir haben jetzt den Namen genannt, eher die Toronto Maple Leafs, die Vancouver Canucks oder dann am Ende doch die Edmonton Oilers?
Gerne du, Maui.
Gerne ich. Also wenn du mich jetzt fragst, zwischen den drei Teams zu wählen, würde ich tatsächlich dann am ehesten noch ja die Canucks nehmen, tatsächlicherweise.
Okay. Na, ich bleibe natürlich bei Edmonton.
Muss er.
keine andere Wahl.
Nee. Na, Edmonton ist für mich, also auch wenn da noch andere Teams dabei gewesen wären, Edmonton ist schon für mich sexy.
Ja, dann vielleicht mal eine ganz persönliche Frage. Wir haben eben Maui auch kurz schon gesprochen. Du bist ja jetzt im März auch wieder bei uns im Einsatz. Köppi, wir freuen uns auch auf die nächsten Einsätze. Das ist schon jetzt so mit die geilste Zeit. Klar, die Playoffs sind nochmal das große Highlight, aber jetzt so diese Crunch-Time, wo man weiß, jetzt müssen die Teams in Form sein. Jetzt geht's tatsächlich darum. Das macht nochmal ein bisschen mehr Spaß als Mitte November, wenn man weiß, es sind noch 65 Spiele, bis wir überhaupt über die Playoffs sprechen können.
Ja, unbedingt so. Das ist ja so die Liebe zu diesem Spiel so ausmacht, meiner Meinung nach. Ja, ich merke es ja jetzt schon so ein bisschen, auch persönlich, auch wenn ich nicht mehr spiele, ja, aber jetzt muss in der DL so langsam, sind wir ja schon kurz davor, dass es losgeht, dass da kribbelt schon richtig, weil einfach so, du weißt, worum es geht. Da geht es um diese ganzen Kleinigkeiten, so viel Finesse dahinter. Ja, jeder Hit zählt, jeder Puckverlust kann tödlich sein. Es sind die ganzen Kleinigkeiten, wo dann einfach alles Mögliche daraus passieren kann. Und das ist so der Charme an dem Spiel, wo du dann auch merkst, da geht es auch um Taktik, um Härte. Weiß ich, wenn du diese Matchups hast, also quasi, wenn die Reihen gegeneinander gematcht werden, ja, wer gegen wen, wo es dann wirklich auch um Taktik geht, so wer spielt seine Karten besser aus. Das finde ich unfassbar spannend und das hat mir als Spieler auch am meisten Spaß gemacht, weil du ja oft auch in einer langen Playoff-Serie immer gegen dieselben Verteidiger gespielt hast, zumindest ich als Stürmer. Weil der Trainer ja auch seinen Plan hatte, ja, wie er, der spielt gegen den am besten. Und das finde ich einfach sehr, sehr spannend, auch das zu sehen.
Ja, absolut. Da kann man wenig hinzufügen. Genau das ist es. Jetzt auch die letzten Spiele, der Speed und so, man merkt es ja schon, wie der anzieht von Spiel zu Spiel und wie immer mehr die Zweikämpfe intensiver noch werden an den Banden und wie viel wichtiger auch die Anspiele sind, also beim Bully und solche Sachen. Also da kommt jetzt schon, wie du es angesprochen hast, Olli, die geilste Zeit auf uns zu.
Ja, ich finde es jedes Jahr wieder faszinierend, dass man von der besten Liga der Welt spricht, die Spieler bewundert, die Spiele bewundert und dann kommt man Richtung Playoffs und dann können die gefühlt nochmal zwei Gänge hochschalten. Ja, und damit sind wir leider schon wieder am Ende unserer Episode heute, die eine, wie ich finde, eine ganz, ganz interessante, eine spannende war, weil es mal ganz neue Einblicke gegeben hat in einen Bereich des Eishockeys, von dem ich vorher noch sehr, sehr wenig Ahnung hatte. Und deshalb geht der Dank natürlich an unseren Gast heute, an Maui, an Frank Mauer, der uns da so ein bisschen hat reinschauen lassen in seine neuen Aufgaben. Maui, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, gerne. Danke euch, dass ihr mich so formidabel mitgenommen hat auf eurer Reise, ja, ein kleines Stückchen. Hat mir Spaß gemacht.
Ja, Mauri, auch von meiner Seite nochmal. Vielen lieben Dank für deine Zeit auf jeden Fall und für deine Einblicke in deinem neuen Kapitel des Lebens. Hat mich schon sehr gefreut und freue mich auch, wenn wir uns demnächst mal wieder privat irgendwie treffen.
Sehr gerne.
Einen wundervollen Tag.
Genau, wir wünschen dir natürlich auch weiter viel Erfolg und freuen uns dann, wenn wir dich wieder in der Kommentatorenkabine als Experte begrüßen dürfen. Vor allem natürlich unsere Zuschauer, unsere Zuhörer, bei denen wir uns natürlich genauso bedanken wollen. Wir melden uns dann in 2 Wochen wieder mit der nächsten Ausgabe von Ringside, der Sky NHL Podcast. Köppi, dir natürlich auch vielen Dank und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dann. Ciao.
Bis dahin. Ciao.